Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Wer redet, ist nicht tot.
Endlich mal wieder Wein trinken. Hier sind die Flaschen mit Christoph Raffelt. Hallo Christoph.
Hallo Holger.
Le Flot de Languedoc, habe ich gehört, heißt diese Sendung. Was? Warum? Was heißt das?
Das ist einfach nur, also sind ja Weine von Flo Busch und der hat sein Weingut halt im Languedoc. Das ist irgendwie total doof, aber ich fand es auch irgendwie ein bisschen witzig.
Ja, nee, ist ja okay. Ich dachte nur, das wäre jetzt irgendwie was völlig
Neuartiges. Also der Flo aus dem Languedoc.
Eine völlig neuartige Unterhaltungsmatinee, die wir hier machen. Also, bevor wir anfangen zu reden, womit fangen wir an zu trinken?
Wir fangen an mit Lou Bragalou. Weißwein von diesen drei Weinen.
Scheiß Tennisarm.
Und Lou Bragalou ist tatsächlich der Name für diese Pflanze, die darauf abgebildet ist. Mhm. Das ist, die heißt La Filante de Montpellier. Montpellier ist ja nicht weit weg. Und das ist so eine typische Pflanze der Garrigue, also von diesen Strauchgewächsen sozusagen.
Diese kleinen Fässer, Garrigue-Fässer.
Genau, die 228 Liter Garrigue-Fässer,
in
denen die La Filante dann ausgebaut wird.
Genau.
Nee, das ist, Garrigue ist ja so das Übliche, was da so rumkrautet sozusagen in der ganzen Landschaft und schön nach eben duftet. Mhm. Und einfach ganz viel auch sozusagen von dem typischen Naturcharakter des Languedoc oder Roussillon eben ausmacht. Und das hat eben auch hier sehr viel damit zu tun, dass die Frau vom Florian Busch, Paula Ponzig, sich eben mit Pflanzen beschäftigt und daraus eben ätherische Öle und so weiter macht. Ja.
Ätherische Öle und so weiter?
Ja, es gibt wie nennt man das, Hydrolate, also so Wässerchen, die man eben aus den Pflanzen destillieren kann. Was kann man noch mit Pflanzen machen?
Rauchen.
Konzentrate und ihr Rauchen. Ja. Genau. Also sozusagen so ein zweigeteilter Betrieb oder einer, der so ein bisschen ineinander greift, weil die dann die Pflanzen auch wieder für Tees. Ah, genau, Tees macht sie auch, ja. Tees macht man natürlich aus diesen Pflanzen auch. Und die werden dann auch wieder im Weinberg eingesetzt. In Teilen, je nachdem. Und das ist ein Wein, der zu 100% aus Grenache Blanc erzeugt wird. Grenache Blanc, das ist so wie Weißburgunder, der sich irgendwann aus wahrscheinlich Grau oder direkt aus Blauburgunder, also Pinot Noir, ja, entwickelt hat.
Ja.
So ist es mit anderen Rebsorten auch.
Carignan haben wir gleich noch. Fruchtfliegen in der Bude, das gibt's doch
ja,
nicht.
Ja, ne? Geht super schnell.
Was ist denn das?
Ja, ich auch schon hier
ekelhaft.
Eine. Ja, also es gibt halt sehr mutationsfreudige Rebsorten. Dazu gehört eben auch Grenache und so hat sich eben aus der ursprünglichen Garnacha oder Grenache Noir eben auch eine Grenache Gris und eine Grenache Blanc entwickelt. Und die werden häufiger auch zusammen ausgebaut oder eben in selteneren Fällen eigentlich auch eben reinsortig. Und das ist jetzt ein reinsortiger Grenache Blanc, hatten wir glaube ich noch nicht im Glas hier in der Sendung. So von so 30 Jahre alten Reben.
Ich kann mich auch gar nicht daran erinnern, überhaupt jemals Grenache Blanc, also überhaupt nur mal davon gehört zu haben. Also selbst das ist mir neu jetzt, also dass es gibt.
Ja, das ist, genau. Also wenn man in die Ecke kommt, dann findet man das schon ein bisschen häufiger und auch im spanischen Teil eben, wo Grenache eben herkommt, aber es ist schon vergleichsweise selten. Ja. Und
interessante Farbe hat der.
Eine ungewöhnliche, insgesamt auch einfach ein ungewöhnlicher erstmal Geschmackseindruck vielleicht oder Dufteindruck, weil es einfach eine sehr südliche, eher würzige und weniger fruchtige Sorte ist. Ne, haben wir ja schon mal gehabt, wenn wir irgendwie so ein bisschen im so an der Rhone auch waren mit so rohen Rebsorten. Das ist einfach so ein ganz anderer Schnack als jetzt unsere eher fruchtbetonten nordeuropäischen Rebsorten. Ne? Genau, das ist so ein bisschen 20% Ganztrauben vergoren, 80% direkt gepresst. Die Ganztrauben dann so ein bisschen auf der Maische stehen lassen, deswegen auch so ein bisschen die Farbe, ne, von den Traubenhäuten eben.
Orange Wine.
Nee, gar nicht eigentlich. Also das ist.
Ne, aber sieht aber so aus.
Sieht so aus, ja, weil glaube ich da recht viel Farbe sogar, obwohl es jetzt nicht Grenache Gris, sondern nur Grenache Blanc ist sozusagen, doch trotzdem recht viel Farbe drin ist in den Traubenhäuten und dann brauchst gar nicht so lange, bis da die Farbe in den Wein kommt. Aber es ist wirklich, also die meiste Standzeit, die lag vielleicht bei einem Tag oder zwei, aber nicht so beim üblichen für einen Orange Wein. Und eben auch nur ein Teil des Ganzen. Der.
Das heißt, er hat Farbe gezogen, aber wenig Tannin?
Ja, können wir mal probieren.
Ne? Oh, schön. Eine sehr schöne Länge. Ja, aber überhaupt nichts Fruchtiges, ne? Also
nee, ne? Also man hat so ein bisschen Birne vielleicht drin, so ein bisschen, also ein bisschen was Zitroniges hat man auch, aber jetzt nicht so die gelbe Zitrone, sondern eher schon so in Richtung Orange vielleicht, ne? Aber im Prinzip ist das ein Wein, der, also ist es wieder so ein typischer Texturstrukturwein, ne, der irgendwie davon lebt, wie er am Gaumen ankommt, wie sich die Säure irgendwie am Gaumen bewegt, genau welche Wärme er hat und dann eben so die Kräuter und Gewürze, die irgendwie da mit drin sind. Ne?
Sehr, sehr angenehm. Das heißt, wenn ich sowas haben will, also nicht fruchtige Weine, sondern kräutrige, würzige Weine, gehe ich einfach nach Südeuropa. Südfrankreich.
Ja, nee, schon.
Naja, ja, nee, ja, genau. Irgendwann werden sie marmeladig, oder?
Nee, ich glaube, das hängt ganz stark davon ab, wer diese Weine macht.
Mhm.
Ne? Klar, also ich meine, die Gefahr besteht natürlich, dass man, wenn man die zu spät liest, diese Rebsorten alle, dass die eben schnell ins Alkoholische gehen, dass es warm oder heiß wird und die eben wirklich Alkohol aufbauen und Säure verlieren. Mhm. Also das ist irgendwie die Krux bei der ganzen Sache, dass man diese Rebsorten früh genug liest. Ne? Und dann muss man auch keine Angst vor Marmelade haben. Aber diese Textur, diese Griffigkeit, diese Gewürze und Kräuter, die da so ein bisschen mit drin sind, das ist schon sehr typisch eher für mediterrane Weißweine. Ja. Aha. Also das hast du so tatsächlich so ab der Rhone, ob das jetzt Roussanne oder Marsanne ist oder Vermentino, der auch Roll genannt wird in der Ecke. Aber das hast du auch bei sizilianischen weißen Rebsorten oder eben auch in Spanien runter. Das ist schon tendenziell so. Ja.
Ja, mit Spanien runter haben wir es nicht. Wir waren ja in der Schweiz. Einer der denkwürdigen Sätze in der Schweiz, den ich gehört habe, war: Du hast Alkohol gekauft in der Schweiz? Was wir nicht haben, glücklicherweise. Aber ich habe ja, wir waren, also ich habe ja schon viel, ich war das erste Mal in meinem Leben in der Schweiz.
Ach nein.
Ja, ich war noch nie in der Schweiz vorher.
Okay, das ist ja witzig.
Und man hört ja immer so Geschichten, so, oh, das ist alles so teuer. Und du denkst dann ja so, oder ich jedenfalls so, ja, naja, mein Gott, so schlimm kann es ja nun nicht sein.
Doch.
Zwei Pizza, zwei Bier, 45 Euro. Ich habe gedacht, ich spinne, das ist ja wirklich unfassbar, was die da für Preise haben. Das kannst du ja eigentlich gar nicht leisten, wenn du nicht aus der Schweiz kommst oder aus Norwegen. Das ist ein
bisschen schwierig, ja.
Also Norwegen war ja schon teuer, aber da war ich jetzt auch seit über 10 Jahren nicht mehr. Das ist echt krass. Also ein Sechser Bier, das auf den wunderbaren Namen Quellfrisch hört.
Okay.
Also mit Ö, Quellfrisch. Ein Sechser Bier, 10 Euro. Ging gerade so, aber halt Supermarktware, ne? So ein einfaches Helles war das. Das war schon echt geil. Echt krass.
Wahnsinn. Ja.
Nee, und wir haben keinen Alkohol gekauft in der Schweiz. Doch, wir haben mal Aperol Spritz getrunken. Ich glaube, der hat 8,50 gekostet oder so.
Ja, den musst du dann halt bei Freunden
Vater. Trinken. Ja, nee, wir hatten auch was mitgebracht. Wir sind dann, waren noch im Badischen. Also wir haben, das war so eine etwas längere Tour. Ich bin, also wir waren eine Woche in der Schweiz von Freitag bis Sonntag. Nee, gar nicht, ich war von Samstag bis Sonntag, also eine Woche. Nee, auch nicht wahr. Von Samstag bis Samstag waren wir in der Schweiz, der Rest war Reisezeit. Und ich war schon donnerstags runtergefahren ins Badische, um da noch einen Podcast aufzunehmen für Hornbach. Und hab dann freitags, also hab dann da auf dem Campingplatz übernachtet, hab dann Freitag Kader abgeholt am Zug und dann sind wir von da aus in die Schweiz gefahren. So, und haben dann im Badischen noch Wein gekauft. Und ich so in dem Wein da anfing so, naja, du machst mit Christoph seit vielen Jahren diese Sendung, da wird schon was hängen geblieben sein. Und ich stehe in diesem Weinladen und denke, ach du Scheiße.
Ich okay, hatte völlig von aufgeschmissen.
Keinem dieser Winzer, die da waren, jemals was gehört.
Okay.
Also wirklich null. Ich stand da und dachte nur, ja, guck's jetzt mal. Hab dann
guck's mal, was schön aussieht.
Eine Auslese gekauft, eine Spätlese gekauft. Die einzige Auslese, die einzige Spätlese, die sie hatten. Und dann noch so ein paar Sachen. Ich weiß gar nicht mehr nach welchen Kriterien. Ich glaube nach irgendwas. Genau, ein Viognier gab's noch. Da dachte ich, ah, der hatte dir geschmeckt. Den kaufst du. Und dann noch so ein 5-Liter-Karton. So ein 5-Liter-Karton Rotwein, den wir aber überhaupt nicht angerührt haben. Witzigerweise, der steht jetzt immer noch im Bus.
Ja. Okay.
Trinken wir dann nächste Woche, wenn Kader Geburtstag hat.
Okay.
Aber ja, war irgendwie, das war echt bizarr, die Preise, auch die Campingplatzpreise. Also so in Deutschland, so ein Campingbus, zwei Leute, wenn du noch Strom nimmst vom Campingplatz, bist du so, ich sag mal so zwischen 22 und 28 Euro die Nacht. Bisschen los. Schweiz, 50 Euro. Denkt so, ja, ich nehme richtig Kohle. Aber, und das fand ich echt erstaunlich, also wir waren in der Schweiz auf zwei Campingplätzen, in Luzern und in Locarno. Sauteuer, aber auf einem Qualitätsniveau, sowas habe ich in Deutschland noch nicht gesehen. Also ich habe schon einige gute Campingplätze in Deutschland gesehen, aber dagegen waren die wirklich drittklassig. Also wirklich top gepflegte Sanitäranlagen, riesig groß, genug Klos für alle, genug Duschen für alle, alles kostenlos und so. Das also kann ich, also Camping in der Schweiz kann ich empfehlen. Also okay. Da lohnt sich wirklich diese Kohle mehr auszugeben, weil du da echt in so einem relativen Luxus dich bewegst.
Ja.
Schweizer lachen sich jetzt tot und sagen, das ist kein Luxuscamping. Das ist für arme Leute. Und auf dem einen Campingplatz, wo wir gestanden haben, da stand auch Stefan Mross.
Mhm. Wer ist das nochmal? Ist ein Sänger gewesen, oder?
So ein Volksmusiktrompeter irgendwie.
Einer der
bestverdienenden Volksmusiker oder so.
Wahrscheinlich einer, der auch aus Südtirol kommt. Ne? Kommt der mal aus Südtirol, oder?
Das war der Typ, der im ZDF diese Talkshow moderiert. Wie heißt der nochmal?
Ja, der auch.
Der kommt aus
Südtirol. Lanz.
Lanz, genau, Markus Lanz. Ja, das war das, ja. Ja, stand halt ein riesiges Wohnmobil und hinten drauf stand Anna Karina und Stefan Mross on Tour. Daneben stand schön. So eine kleine Palme in einem Blumentopf und ich dachte.
Damit auch alle winken, genau. Wenn sie überholen.
Und ich dachte, die haben sich eine eigene Palme mitgebracht, diese Bonzen.
Ah ja.
Ja.
Eine also Faltpalme.
War, genau. Also das war so ein Wohnmobil, wo du auch denkst, okay, der hat mit Sicherheit Palme. Hat der irgendwie hinten noch so ein Smart drin stehen oder sowas. Und ein Smoker. Ach ja, Schweizurlaub. Völlig unerholt bin ich zurückgekommen.
Weil schlechtes Wetter und irgendwie auf engstem Raum alles ganz schlimm.
Nein, auf engstem Raum, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Also ich habe wirklich überhaupt kein Problem damit. Ich hatte ja auch gedacht, so, ob das so eine geile Idee ist, so ein kleiner Bus, der ist ja auch gerade mal 5 Meter lang und so. Mhm. Und dann muss ich ja nachts manchmal raus und das ist ja auch irgendwie mühsam, wenn du dann nicht so eine Nasszelle da drin hast und so. Aber macht mir überhaupt nichts aus, so auf dem engen Raum. Also da komme ich super mit klar. Nee, aber wir haben tatsächlich 2 Tage richtig beschissenes Wetter gehabt. Also es hat so geregnet, dass wir, also wir haben da so eine, nicht eine Markise, sondern so ein Tarp, also so eine, wie nennt man das denn? So ein Sonnensegel an den Bus gespannt. Und darunter war ein See. Also unsere Möbel haben im See gestanden. Das ist so ein bisschen unangenehm.
Oh, okay.
Und ich hatte mir halt Arbeit mitgenommen, so Digital Nomad mäßig. Hab's sogar geschafft.
Was blöd ist, wenn man gerade mal eine Woche Urlaub macht, ne?
Genau. Und dann noch Arbeit hat irgendwie. Mhm. Und dann ist vor allen Dingen, hatte ich gerade eine Sendung fertig gemacht, also eine Folge Omnibus zur Veröffentlichung geplant für Freitag. Das war am Mittwoch, glaube ich. Ja. Rechner zugeklappt. 10 Minuten später Rechner wieder aufklappt. Rechner tot. Und zwar richtig tot. Ich habe den gestern zu Apple gebracht und hatte dann keinen Rechner mehr. Aber genug Arbeit eigentlich, um einen Tag damit zu füllen. Und ich wollte das halt über ein paar Tage irgendwie ausdehnen. Dann konnte ich ein bisschen Katrins Rechner benutzen. Aber die brauchte den halt selbst auch, weil sie sich auch Arbeit mitgenommen hatte. Und
Ach, richtig schöner Urlaub.
Also richtig romantisch. Richtig toll. Nein, also das war super geplant. So, weißt du, wir irgendwie schön aufstehen und Käffchen trinken, Müsli essen, Stündchen oder 2 arbeiten und dann den Rest der Zeit des Tages am See sitzen irgendwie. Weil in Locarno, der Campingplatz, war auch direkt am See, wir hatten so schön Seeblick und sowas. Und das hat halt alles, das hat irgendwie nicht geklappt und ist dann, ja, tut dann auch der Laune nicht so gut irgendwie. Naja. Aber ich will nicht klagen, alles ist okay. Ja, mehr habe ich auch nicht erlebt. Mehr Reisen hatte ich nicht und mehr Kulinarik auch nicht, weil wir haben dann in der Regel irgendwie uns Stullen geschmiert und
ja,
okay, von Vorräten gelebt, die wir billig in Deutschland gekauft hatten.
Ja, ich war in Rheinhessen, aber ich erzähle erst noch mal ein bisschen was zum Flo Busch.
Ja, da hätte ich nämlich auch noch die Frage, ist das ein Deutscher, der da unten
genau
Reine macht? Okay.
Ja, genau. Also es ist ein Deutscher, der heißt natürlich eigentlich Florian, nicht Flo, aber Flo ist ja eine übliche Abkürzung oder Flori, wie mein Sohn meist genannt wird. Der Florian Busch, der kommt aus Pünderich an der Mosel. Sagt dir das was?
Pünderich sagt mir irgendwas. Ich kenne das, aber ich weiß nicht, warum ich es kennen sollte, ja.
Okay, da gibt's ein Weingut, das heißt Clemens Busch.
Ah!
Und dessen Sohn ist er dann auch, genau. Ja, also Clemens Busch ist ja so einer der frühesten Vertreter des biologischen, vor allen Dingen erstmal biologischen Weinbaus überhaupt in Deutschland gewesen. Der ist das so irgendwie so Ende der 70er Jahre irgendwie klar geworden, dass er das so nicht weitermachen kann, wie er in der Mosel gearbeitet wird und gehört dann halt zu den ersten, die so die Vorläufer der heutigen des Naturlandverbandes gegründet hat. Mit ein paar anderen eben. Und der hat zwei Söhne, die hatten eigentlich beide vor, in das Weingut einzusteigen. Jetzt macht es nur der eine, weil der Florian Busch, der war so ein bisschen in der Warteschleife, der hat halt in Geisenheim studiert und dann ist er ein bisschen durch die Gegend getingelt und war dann kurz wieder zu Hause und dann gab es aber im Prinzip einen Freund von ihm, der heißt Villeneuve, der hat unten in der Provence hat er ein Weingut, dessen Name mir gerade nicht einfällt, was aber irgendwie ganz bekannt ist. Ich komme bestimmt gleich wieder drauf. Und da ist er dann hingegangen und hat da ein bisschen gearbeitet, also so ein bisschen den Keller gemacht, wie man so sagt, ne? Also im Keller mitgeholfen und oder eben auch tatsächlich sozusagen den Kellermeister gemacht. Das machen ja nicht immer die Weingutsbesitzer selber. Und ist dann eben noch so ein bisschen weiter runter ins lange Dock gegangen, nach Montpellier und nach Narbonne und hat dann schließlich eine Anstellung bekommen bei Dauphillac. Das ist ein Weingut in so bei Montperroux im Languedoc. Ziemlich bekanntes Weingut, eben auch schon seit langer Zeit biologisch arbeitendes Weingut, so einer der Vorreiter auch in dieser Gegend. Und da hat er dann 6 Jahre tatsächlich den Keller gemacht und in der Zwischenzeit eben die Paola kennengelernt, die eben damals noch dieses Studium für Heil- und Aromapflanzen gemacht hat. Und dann haben die auch in Montperroux ein Stück weiter ein Grundstück gefunden, so mit 7 Hektar Feldwald, Weinbergen und einer Hausruine.
Ach komm.
Das findet man da immer noch, ne?
Also okay, das klingt, ne, schon so ein bisschen wie, ja. Also das klingt wie der feuchte Traum, der sowieso nie in Erfüllung geht.
Ja, aber das ist da durchaus möglich, ne? Also das ist jetzt nicht so ungewöhnlich da unten. Also man darf sich jetzt das Languedoc und Roussillon jetzt nicht so vorstellen wie es Burgund oder die Champagne, ja. Also im Burgund habe ich jetzt gelesen, liegen die Hektarpreise bei Grand Cru mittlerweile bei 14 bis 18 Millionen Euro.
Für einen Hektar?
Ja, für einen Hektar Grand Cru-Lagen.
Da kommen wie viele Flaschen raus?
Naja, du hast irgendwie vielleicht 10.000 oder sowas.
Krass.
Das ist der Wert, ne? Der Weinberge, ja. Dort, der steigt ja sozusagen zunehmend in diesen Anbaugebieten exorbitant, weil sozusagen die Nachfrage so hoch ist, ne? Und wenn die Nachfrage eben so hoch ist und das Angebot ja an Grand Cru und Premier Cru in der Champagne ist dasselbe, also die Nachfrage so hoch ist und das Angebot zu gering ist, dann steigen natürlich die Preise.
Ja, klar. Aber
und dann gibt es natürlich die Leute, die sowas auch zahlen, weil es irgendwelche Investoren oder so sind. Und dann geht sozusagen das ganze Spiel in Frankreich, also die Problematik los, weil Frankreich ja diese diese Erbschaftssteuer hat, wo jetzt eine Familie, die, ich sag mal, 10 Hektar in der Champagne besitzt, die nominell 20 Millionen Euro wert sind, ja, dann eben eine immens hohe Erbschaftssteuer darauf zahlen muss, obwohl sie das Zeug ja nicht verkaufen, sondern einfach nur besitzen erstmal. Ja, toll. Ja. Und im Prinzip entweder daran pleite gehen, wenn nicht vorgesorgt wurde, oder die Dinger dann eben an irgendwelche Konzerne oder Investoren verkaufen, wie es in Burgund mittlerweile eben der Fall ist. Ne? Das ist schon krass. Also das ist, das spült letztlich diese Wein, also viele Weingüter eben in die Hände von Konzernen und irgendwelchen Internetmilliardären. Und davon ist aber das Languedoc so, Languedoc Roussillon, Corbière, was da so drin liegt, eben weit entfernt, weil also das Languedoc ist sehr groß, da gibt es sehr, sehr viele Hektar und die hatten ja lange Zeit, also Jahrzehnte eigentlich das Problem, dass sie viel zu viel Wein erzeugt haben, also viel zu viel Quantität und dann eben auch kaum noch vernünftige Preise für ihre Weine bekommen haben und dann so ab den 90er Jahren ist das ja umgeschwenkt Richtung Qualität. Und aber im Prinzip gibt es da immer noch zu viele Weinberge und deswegen sind die nicht teuer. Da muss man nur die richtigen finden, ne?
Ja.
Das ist natürlich so ein bisschen die Krux an der ganzen Sache, aber das gibt's halt und dann wird man da jetzt auch, glaube ich, nicht unbedingt arm bei. Ne?
Ist das die richtigen Weinberge finden? Ist das ein Handwerk? Also läuft man rum, nimmt Bodenproben oder
ja, das kann man,
pflückt ja, man Trauben, die da sowieso rumstehen und guckt, was die können oder ist das eher so Glück oder Kunst oder so?
Ja, also die ersten, die das sozusagen professionell betrieben haben, waren die Mönche aus dem Burgund, würde ich mal sagen, die wirklich ein sehr gutes Gefühl dafür hatten oder ein Auge dafür hatten, wo die richtig guten Weinberge sind. Und es gibt ja viele Weinberge, die von Mönchen angelegt wurden oder die sie haben anlegen lassen, muss man ja eher sagen meistens, die ja bis heute Bestand haben und bis heute zu den besten Weinbergen gehören. Das ist nicht nur im Burgund so, es ist auch im Rheingau zum Beispiel so, wo die ja auch schon vor 1000 oder 800 Jahren irgendwie die ersten Weinberge sozusagen sich ausgeschaut haben. Ne? Also das geht schon, glaube ich, mit einer gewissen Erfahrung zu sehen, wie es passt, ja, wie der Weinberg liegt, in der Landschaft liegt. Das hat natürlich auch viel mit den Rebstöcken zu tun, die da draufstehen. Also man sieht ja zum Beispiel einem Rebstock dann an, wenn er Trauben trägt und du weißt jetzt, welche Rebsorte das ist, ob der kleine kompakte Trauben trägt oder ob das so ein Massenträger ist, der irgendwie so richtig dicke Trauben trägt, die zu viel Wasser haben, ja, solche Sachen. Aber du kannst halt auch sagen, okay, das ist mir dann auch egal, dann nehme ich halt sozusagen den oberen Teil raus und pfropf eben auf die Unterlagsreben neue Rebsorten drauf. Das geht ja auch, dafür gibt's auch Spezialisten, die sowas machen. Ne?
Aber dafür musst du ja auch wissen, dass da überhaupt was dann wächst hinter, obwohl, nee, es wächst ja schon was, wenn da was
ja, ist. Das ja, wächst ja schon was, ne? Genau, ja. Also du übernimmst ja bestehende Weinberge normalerweise. Ja, ja. Ne? Aber beim Florian Busch war das tatsächlich so, dass er ein Weinberg übernommen hat von einem Nachbarn. Das war aber klar, das war jetzt kein Beschiss oder so, sondern das war klar, dass der Nachbar einen Weinberg hatte, mit 50% Fehlstöcken beim Syrah. Also die,
Fehlstöcke?
Ne? Fehlstöcke heißt, dass die nicht gut gefoppt waren und so rund 50% der Stöcke eben nicht mehr, keinen Ertrag mehr hatten. Ja? Keinen richtigen. Das heißt, er musste sozusagen 50% der Stöcke austauschen. Ja? Das war aber halt klar. Aber er wollte halt diesen Weinberg haben, weil er eben super gut gelegen war. Und für den Nachbarn war es aber irgendwie nicht mehr rentabel, eben diesen Weinberg zu haben, weil er eben jetzt nicht auf dem Niveau wie der Florian Busch arbeiten wollte und dann eben auch nicht unbedingt die Preise bekommt. Und dann hat er keinen Bock gehabt, das sozusagen alles auszutauschen. Und deswegen hat er den Weinberg bekommen, wo wir nachher den sozusagen, wo ein Teil für diesen Pont du Jour drin ist, den wir als drittes trinken werden. So. Ja, also insofern haben die beiden irgendwie 7 Hektar erworben dort. Hört sich jetzt erstmal viel an, aber es ist da ist eben dann auch tatsächlich Feld mit dabei. Aber super für die, weil die eben auch diese Kräuter da anlegen können und eben ein Stück Wald, also wie man es eigentlich haben will, ne? Genau. Und dann haben die jetzt so nach und nach eben diese Ruine irgendwie zu einem Haus umgewandelt mit ein bisschen Keller, glaube ich. Das kommt jetzt gerade noch dazu. Und dann haben die 2018 eben diese Aromapflanzen gesetzt und die erste Weinlese gemacht von einem Drittel Hektar, ja, also ganz klein noch, aber eben auch wirklich so, um auszuprobieren, wie es funktioniert. Und dann haben die eben 2019 noch einen Hektar dazu genommen und jetzt 2020 nochmal, sodass sie jetzt 4,5 Hektar haben.
Was man noch alleine bewirtschaften kann vor allen Dingen, das hatte mir der Thomas... Ach, wie heißt er denn, genau. wo ich war, der mit dem Ethos, dem Franken. Ich glaube, der hatte auch 7 Hektar und sagte, das kriegst du gerade noch alleine hin, danach brauchst du Personal.
Exakt, ne? Und die wollen auch bei 7, also höchstens 7, also irgendwo zwischen 6 und 7 wollen sie aufhören, damit sie das irgendwie komplett alleine noch bewirtschaften können. Ja. Ja,
genau. Aber da musst du dann aber auch doch schon einiges an Ersparnissen auf der Bank haben, wenn es dir erlauben kannst, erstmal einen halben Hektar zu probieren und dann noch einen und so. Also das, ja. Das muss man sich leisten können.
Ne? Klar, das muss man sich schon leisten können. Aber der kommt ja jetzt, der Florian Busch kommt jetzt auch aus einer Winzerfamilie, die auch erfolgreich ist, ne?
Ja.
Und ich denke, dass da einfach auch dann auch Geld da ist, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Ich kenne jetzt überhaupt nicht die wirtschaftlichen Verhältnisse, aber wenn ich so in diese Weingüter reingucke, die jetzt doch irgendwie zu den besten in Deutschland gehören. Und glaube ich auch schon seit 2 Jahrzehnten auch erfolgreich mit dabei sind und gut wirtschaften, dann ist da auch Geld für so ein Projekt mit dabei. Das würde ich jetzt mal denken, ne? Ja. Ja. Ja, ich riech noch mal ein bisschen in Weißen rein. Mir gefällt der total gut, weil er halt, obwohl er ja jetzt eine recht reife Säure hat, das ist ja jetzt keine druckvolle Säure, wie wir das hier irgendwie jetzt bei einem Riesling oder so gewohnt sind, aber der Wein ist total lebendig, finde ich. Ne?
Ja, der hat so eine, obwohl er ja 13 Umdrehungen hat, der hat so eine Leichtigkeit irgendwie, so eine, ja, so ja. Eine blöder, so eine Heiterkeit. Also,
ja, schön. Ja, ja.
Ne?
Ja,
den, ja. Hi, hey, den möchte man so trinken. Ja, ist sehr schön.
Ja, ja. Es kam gerade im Chat irgendwie an, dass also manche auf ihren Etiketten 13,5 stehen haben und manche 13. Das ist ganz witzig.
Was?
Ja, keine Ahnung. Also ich denke mal, er hat es zweimal gefüllt. Aha. Und
ein bisschen Wasser reingekippt.
Vielleicht ist es tatsächlich so, dass es irgendwo in der Mitte liegt und dann haben die Winzer ja die Möglichkeit, es auf- oder abzurunden. Okay. Und vielleicht hat er tatsächlich irgendwie bei dem einen Etikett auf- und bei dem anderen abgerundet. Also genau, der Sven fragte, ob es zwei unterschiedliche Fässer sind, die ein bisschen unterschiedlich vergoren haben. Aber normalerweise kommen dann die Weine zum Schluss eigentlich in einen Tank, wo sich die Fässer sozusagen harmonisieren, also zusammenkommen und dann tatsächlich normalerweise dann ein Wein entsteht. Also ja. Genau. Apropos Fässer, das ist im Wesentlichen im Edelstahl ausgebaut. Ich glaube, das ist auch gut für den Wein, also um diese Frische auch zu halten. Ja, also wenn er ins Holz kommt, dann verliert er natürlich immer noch so ein bisschen was an Säure, kriegt dafür irgendwie was anderes dazu. Aber da muss man sich bei so einem Wein dann eben auch Gedanken machen, wie man eben diese Frische in dem Wein behält. Ne? Mhm. Ja. Genau, ich hatte so ein bisschen noch etwas spät so ein paar Essenskomponenten irgendwie in den Ring geworfen. Ich finde, dass diese Weine alle irgendwie so ein bisschen gut, ganz gut passen zu so einer marokkanischen Küche mit so ein bisschen Kreuzkrümel und so weiter da drin.
Wie immer habe ich nichts Ordentliches zu essen hier.
Ja, ich auch nicht, wir müssen ja reden. Aber,
ja, aber man könnte ja auch mal essen. Wir müssen das, genau. Wir müssen uns öfter treffen und die Sendung aufnehmen. Dann kannst du was kochen, weil ich kann ja nicht kochen.
Ja, und es kommt aus dem Chat, da essen welche gerade gegrillte Gamberi und mit Fenchel und Hühnchen in Wermut. Und das ist natürlich schon sehr geil, weil man da dieses Anis, Fenchel, diese Geschichten mit drin hat. Und eigentlich hast du die ja auch im Wein mit drin. Ne? Ich finde, die Anisnote ist irgendwie klar passend hierfür. Ne? Ja, aber hier zum Beispiel bei einem Wein könnte ich mir jetzt auch gut Dosenfisch zum Beispiel vorstellen, ne? Sardinen aus der Dose.
Da muss ich nochmal schnell rübergehen.
Müsstest du doch haben.
Ja, habe ich jede Menge, aber ich unterbreche jetzt nicht die Sendung, um mir was zu essen zu holen. So.
Ja.
Oder habe ich vielleicht hier Dosenfisch rumliegen und habe es nicht gemerkt? Flasche 2.
Flasche 2, Öreu Kikam. Genau. Öreu Kikam, also das es ist sozusagen das Glück, das kommt. Das, ja, das ist so das, also was er mir so erzählt hat, ne, das Glück, wenn sie irgendwie auf dieser Hügelkuppe stehen einfach und auf ihren kleinen Besitz da schauen. Mhm. Und da sind ja die Wald und Felder und das kleine Ma, also dieses kleine Häuschen irgendwie abgebildet und der Weinberg und so weiter. Genau. Und das ist jetzt ein 100%iger Carignan.
Mhm. Auch noch nie gehört.
Haben wir auch noch nie gehabt, glaube ich, als 100%.
Stimmt gar nicht. Grenache Noir und Carignan steht drauf.
Ah.
Das ist echt Schummelfunk. Stimmt. Hier.
Schummelfunk.
Ja. Lügen.
Podcast. Ist 2020. 2019 war es ein 100%iger Carignan und 2020 ist ein bisschen Grenache Noir mit dazu gekommen.
Mhm. Ja. Warum?
Ich hatte noch 2019 im Kopf. Also ich würde sagen, er ist ja noch in so einer gewissen Experimentierphase. Das ist jetzt ja eigentlich erst so der zweite Jahrgang. Mhm. Und er hat irgendwie beim ersten gesehen, da ist noch Luft drin, da kann man noch ein bisschen was machen.
Ja.
Und genau, hat sich dann entschieden, so ein bisschen was an Grenache mit dazu zu nehmen.
Wäre jetzt natürlich auch ein Grund, das Sammeln anzufangen, ne? Zu sagen, wir kaufen jetzt mal von jedem Jahrgang und mal gucken, wie er sich entwickelt und was er daraus macht und wie er das kuvertiert und so.
Ja. Ja, also das könnte man schon machen, ich, weil es einfach, finde ich, schön ist, so ein Weingut dann auch tatsächlich von Anfang an zu begleiten und zu gucken, ja, tatsächlich was passiert, ne? Mhm. Carignan ist so eine Rebsorte, in Spanien heißt die Majuelo, die, also kommt auch aus Spanien, man weiß allerdings nicht so genau woher, weil man nicht weiß, wer die Elternrebsorten sind vom Carignan, aber die hat sich so über größere Teile Spaniens verbreitet und eben auch ins Languedoc und die hat so ein bisschen eine Leidensgeschichte hinter sich, weil die ist extrem wüchsig, also sehr ertragreich und als solche ist sie sozusagen eben auch Jahrzehnte missbraucht worden für billigen Languedoc-Wein, für Landwein, weil, ne, keine Ahnung, ich sag mal 200 Hektoliter pro Hektar, ja, da kannst du schon irgendwie eine schnelle Mark mitmachen. Hier sind es wahrscheinlich dann eher so 30 Hektoliter, ja, die da geerntet werden. Und gut wird der Carignan dann eben auch erst, wenn er eben vernünftig beschnitten wird und eben nicht diese 200 oder 150 oder auch 100 Hektoliter bringt, ja, weil dann wird's halt wässrig und der braucht halt eine gewisse Konzentration einfach, ne? Und wenn er die hat, finde ich, ist es ein total schöner Wein, den ich gerne mag, weil er irgendwie finde ich total duftig und floral ist. Mhm. Und gerne auch so ein bisschen was Zitrusses hat, so
feuchter Ast.
Von Blutorangen oder so. Mhm. Das mag ich irgendwie ganz gerne. Aber ja, genau, feuchter Ast, aber auch so ein bisschen violette Blüten, finde ich, sind da mit drin.
Aber auch, also, der springt einen auch nicht an, ne?
Nee, ist auch kein jetzt total üppiger Aromenwein.
Ja.
Gehört auch eher tatsächlich zu den Weinen, die dann vor allen Dingen eben am Gaumen punkten mit, finde ich, mit einem total schönen Tannin. Ne?
Mhm, ich merk's. Ich habe den ja leider zu spät aufgemacht. Mhm. Weil als ich heute Mittag gelesen habe, dass ich den hätte gestern Abend aufmachen sollen, ist mir aufgefallen, dass ich das Paket noch gar nicht abgeholt hatte, sodass der jetzt erst ein paar Stunden offen ist. Und das merke ich leider auch im Mund. Mhm. Mhm. Aber ja.
Also ich finde, dass er nicht, dass er pelzig ist oder so. Ich finde, es ist ein total schönes, ist schon fast ein weiches Tannin. Also aber das hat immer noch Grip.
Ja, aber nee, ich finde, also ein paar Stunden könnte er noch bei mir, denke ich. Aber,
ja, okay.
Aber ich bin auch sehr empfindlich, was Tannin. Also,
ja. Ja, ich weiß. Ja.
Das ist ein ganz, ganz böser Zechwein.
Weil?
wenn das Tannin noch ein bisschen weg, also der Pelz noch ein bisschen weg ist, dann geht das Zeug runter wie Wasser und schmeckt trotzdem die ganze Zeit sehr, sehr geil. Also, null Säure irgendwie. Also, er schmeckt überhaupt nicht sauer.
Nee, gar nicht. Ich finde, beim Weißen hattest du ja gesagt, da kommt so eine Fröhlichkeit. Mhm. Ich finde, bei dem hier kommt so eine Sinnlichkeit, ja. Das ist so, irgendwie so, also ich finde es sinnlich, seidig, recht rund eben, mit dem Tannin, wenn es schon ein bisschen länger offen ist. Und dann hast du eben dieses südfranzösische Garrigue da drin, du hast irgendwie, ich finde, so ein bisschen Schlehe und Brombeer mit da drin, ja, dann sind die Veilchen mit dabei, ich finde es total schön und es ist so ein offener Wein, auch so einladend, finde ich, ja.
Ich finde, der hat so was Dreckiges, so ein bisschen wie so, wie so ein Feld.
Ja, also da ist auch was Erdiges mit drin, ja, und auch was
erdig,
Steiniges,
das ne? Ist das. Ja, erdig, ja, steinig, erdig, genau.
Steinig.
Ja, man steht so auf, man steht so auf halt diesem auch. Hügel und guckt und das riecht genauso.
Ja. Das passt ganz gut, ne? Ja. Haben wir gerade aus dem Chat irgendwie, glaube ich, das wirkt so, als würde man tatsächlich, also es duftet so, als würde man mitten da in der Landschaft stehen und ja, ist ein total stimmiger Wein in sich, finde ich. Ist total schön.
So und so. Ja. Ich will wässrig sagen, aber das wird ihm ja überhaupt nicht gerecht. Aber der hat so.
Transparent.
Transparent. Ja. Danke. Der hat so eine, Transparenz, genau. Und man würde überhaupt nicht erwarten, dass bei dieser Transparenz oder Wässrigkeit, wie so Leute wie ich sagen, dass dabei dann doch so viel Körper im Mund bleibt. Irgendwie. Das ist echt irre.
Ja.
Ah, super.
Super schön. Also kommt von einem Weinberg, der so ein bisschen im Tal liegt, ja, recht geschützt. Carignan hat von den ganzen Rebsorten die längste Reifephase, wird also als letztes gelesen. Für die es interessiert, das ist einfach ein Boot mit recht vielen unterschiedlichen Gesteinen, also gelber und blauer Kalkmergel, da ist Sandstein mit dabei, da sind Flussgiesel mit dabei, da sind recht viele Fossilien mit dabei. Also ein ganz, ganz spannender Boden eigentlich.
Wir trinken Dinosaurier?
Das trinken wir ja recht häufig, ne?
Stimmt.
Champagner, Dinosaurier,
genau.
Burgund-Dinosaurier.
Also im Chat kommt, wir hatten ihn bis vor 30 Minuten im Kühlschrank, das tut ihm gut. Das glaube ich auch, ich hatte ihn auch im Kühlschrank. Also meiner ist auch ziemlich kühl.
Ja. Ja, ich hatte meinen auch nochmal rausgestellt auf dem Balkon, da ist jetzt nicht so kühl, aber der ist schon auch frisch hier. Also schon unter Raumtemperatur, das ist... finde ich auch. Tut ihm gut. Und wenn man ihn halt an wärmeren Tagen trinkt, tut es natürlich noch besser, wenn es ein bisschen kühler hat. Also steht ihm schon ganz gut. Weitgehend entrappt worden. Kann man auch Stängel weg kann man auch nachvollziehen. Also man nutzt ja gerne auch mal Stängel, um noch so einen zusätzlichen zusätzliche Kühle und Strukturen in den Wein zu bringen, braucht er aber gar nicht. Also weitgehend entrappt und dann eben 2 Wochen vergoren.
Wo du Kühle
und dann eben in gebrauchte Barriques gefüllt. Also kein Holz, was man schmeckt.
Ja. Wo du Kühle sagst, wir hatten schon mal irgendwas aus dem Languedoc und das hatte auch so eine ganz eigenartige Kühle. Was war denn das? Das haben wir auch privat getrunken, das war nicht öffentlich. Das war irgendein recht günstiger Wein aus dem Languedoc. Was war denn das? Als würde ich mich erinnern. Ach komm, hör auf. Ja. Wir hatten aber mal was aus dem Languedoc, das war gut. Also es ist, Rotweine aus dem Languedoc würde ich immer erst mal kaufen. Das ist sowas.
Naja, wir hatten in der letzten Sendung 3 Weine aus dem Languedoc von Clavel.
Ja. Oder war das damals schon Clavel?
Ja, damals war es ja auch schon Clavel. Ja, aber
kann auch sein.
Ja, das ist schon, also man hat es schon häufiger da auch tatsächlich. Und ich würde das ja in gewissem Maße auch mit einer Mineralität umschreiben, die diese Weine haben. Alte Reben, irgendwie dieses Mineralische aus dem Boden, was Steinige, was eben auch so eine gewisse Kühle in den Wein bringt. Ja? Also man merkt die Säure eigentlich gar nicht, aber sie ist schon da und sie, sie bringt einfach so eine gewisse Energie mit in den Wein, also oder eine Kühle. Ja? Jedenfalls irgendwas, was den Wein unter Spannung setzt. So. Und
ich finde, das hat immer so ein bisschen was von einer frischen Meeresluft, so diese Kühle. Mhm.
Ja, kann ich gut nachvollziehen.
Brise.
Ja, schön. Das ist einfach schön. Das kann man wirklich so, wie du schon, also das kann man zechen, das kann man so wegziehen,
ganz,
aber
ganz
es
schlimm.
Ist auch, ne?
Ganz
aber schlimm. Es ist einfach, es bleibt einfach auch diese, ich finde total schön, diese Mischung aus dieser ganz dunklen Frucht und diesen Veilchen. Das sind ja fast auch so Veilchen-Pastillen, so ein bisschen so ein. So Salmiak-Pastillen, aber nur ganz leicht. Also das wird ja sehr schnell auch streng. Aber das, ich finde diese Veilchennote sehr, sehr klar bei diesem Wein. Hm. Ja. Das ist gut.
Ja. Kannst du nicht meckern.
Könnt ihr nochmal dieses Long Dog für Neulinge erklären? Kommt aus dem Chat. Ja, Long Dog.
Long Dog
ist ja...
Da steht Long Dog, L-O-N-G-D-O-C-K. Long Dog. Long Doc ist ein Schauspieler, der im Wesentlichen in Pornofilmen aufgetreten ist.
Ja, Long Doc, also Longo Doc, heißt ja eigentlich so viel wie die Sprache Ock, also die Sprache des Okzidents. Das ist ja tatsächlich eine eigene Sprache gewesen im Süden Frankreichs.
Ach.
Ja, das Ock, genau.
Ja,
ne? Dieser ganze Süden sozusagen, dieses ganze Languedoc war ja auch, hat ja versucht, so lange wie möglich eigentlich auch unabhängig zu sein, und sich so ein bisschen, ja, also, sozusagen gegen Paris zu wehren, aber auch so ein bisschen von Spanien unabhängig zu bleiben. Also Languedoc, Roussillon war auch längere Zeit spanisch. Und man hat eben diese okzitanische Sprache so lange wie möglich eben auch dort gesprochen. Mittlerweile ist es relativ selten geworden. Es gab eben auch Zeiten im Mittelalter, wo die Menschen aus dem Languedoc versucht haben, tatsächlich sich auch gegen die Einvernahme von Paris zu wehren, indem sie eben Aufstände da durchgeführt haben und sich auch gegen die katholische Kirche zu wehren. Das waren dann die Katharer, die so eine Gegenbewegung, so eine Laien-Gegenbewegung initiiert haben und davon zeugen eben bis heute so im Languedoc-Roussillon noch so diverse Burgen oben auf den Gipfeln sozusagen Richtung Pyrenäen. Dieses ganze Languedoc zieht sich so ein bisschen von Montpellier, sozusagen geht, also bis an die spanische Grenze, ne? Sozusagen direkt an der spanischen Grenze gibt's so ein Amphitheater, wenn man so will, durch diese Mittelgebirge hindurch zum Meer gewandt, was eben Roussillon heißt, was nochmal ein eigenes Anbaugebiet ist. Und diese Weinberge, die umfassen heute noch so 200.000 Hektar. Also das ist, allein das Languedoc hat also viel mehr Hektar als ganz Deutschland,
ja,
was die Weinberge angeht. Und die gehen eben tatsächlich vom Montpellier so, von den letzten Ausläufern der Rhone eben bis zu den Pyrenäen, sozusagen vom Mittelmeer aus bis tief ins Hinterland. Also nicht ganz bis zum Atlantik. Dahinter auf der anderen Seite gibt's dann eben wieder so ein bisschen eigene Weinbaugebiete. Aber was das Languedoc letztlich ausmacht, ist eben, dass man nicht nur die Pyrenäen hat, sondern noch diverse andere Mittelgebirge in dieser ganzen Region, die sich alle immer gegenseitig verschoben haben, wenn man so will. So dass das ganze Languedoc über eine unglaubliche Menge an unterschiedlichen Bodenzusammensetzungen verfügt. Ja. Und das Problem der Region war halt eben lange Zeit, dass es eben so viele Weinberge gab, die so viel Wein erzeugt haben, dass das irgendwann nicht mehr funktioniert hat. Ja. Also das war sozusagen das Gebiet, aus dem reihenweise die Tanklaster mit Balkwein, also mit Tankwein sozusagen, in andere Regionen fuhren und die wurden dann als Vin de Table oder Vin de France oder sowas verhökert. Ne? Und im Prinzip gab es bis in die 90er Jahre so gut wie kein einziges Weingut, was wirklich einen guten Namen gehabt hätte.
Ja.
Was echt ein Trauerspiel ist, weil die sozusagen das Potenzial der Region eben extrem hoch ist. Und dann kamen irgendwann die Ersten, die gesagt haben, nee, das können wir so nicht weitermachen. Wir haben hier eigentlich alte Rebbestände, wir haben tolle Rebsorten, wir müssen doch irgendwie das auch anders machen können. Ne? Und dann kam so ab den frühen 1990er Jahren kam so der Umschwung, wo dann immer mehr gesagt haben, okay, wir gehen dahin oder wir ändern das um und wir machen eben Qualitätswein. Ne?
Gibt es einen Namen, der damit verbunden ist? Also irgendwie den einen Winzer, der gesagt hat, jetzt reicht's? Da müsste ja dann da sowas Ähnliches wie ein Nationalheld sein.
Das ist, ich weiß nicht, ob es den einen gibt, aber es gibt zum Beispiel in Montpérou, also da, wo jetzt auch das Weingut von Florian Busch ist, gibt es die Domas Gassac. Das ist jemand, der aus Paris tatsächlich dahin gekommen ist, sich so ein bisschen in die Landschaft verliebt hat, was ich sehr gut nachvollziehen kann, und der gesagt hat, okay, ich verkaufe das, was ich in Paris habe, und ich fange an, da Wein zu machen, und ich suche mir also ein, zwei Berater, die mir sagen, was da am besten funktionieren könnte. Und der hat tatsächlich so eine Mischung gewählt damals aus heimischen Rebsorten, aber auch tatsächlich zugezogenen Rebsorten. Also der hat in Montpérou dann auch Cabernet Sauvignon und so weiter angebaut und ist aber damit total erfolgreich geworden. Bis heute ist es eines der besten Weingüter da in der ganzen Ecke. Château de la Négly, ich weiß nicht, das haben wir, glaube ich, auch schon mal zusammen getrunken. Ja?
Echt?
Ja, vor längerer Zeit. Das ist auch zum Beispiel so ein Weingut aus der Ecke, was da eben irgendwann für Furore gesorgt hat.
Château de la Négly.
Ja.
Erinnere ich mich nicht dran. Aber das heißt ja nichts. Das ist ja das Praktische. Jeden Tag neu zu begeistern.
Ja, dann dann gab es so ein paar Winzer in Calce, im Roussillon zum Beispiel, die also da ist sozusagen der Ort auch bekannt geworden mit den Leuten, die da angefangen haben, Wein zu machen. Also Matassa ist ja wahrscheinlich ein Begriff. Ja. Das ist aber jetzt schon sozusagen die so ein bisschen die zweite Generation.
Matassa ist nicht ein Begriff, ne? Sondern Matassa ist das, was ich kaufe, sobald ich es irgendwo sehe.
Genau. Die Domaine Gobi sozusagen, ja, genau. War einer der ersten. Gobi war einer der ersten, der da, Gérard heißt er, der da in der Ecke für Furore gesorgt hat und tatsächlich so vier, fünf andere Winzer auch angezogen hat, die dann angefangen haben, da Wein zu machen. Es gibt noch einen, der ist auch da in der Ecke von Montpérou, der sich in dieser, in diesem Jahr das Leben genommen hat tatsächlich, als einer von mehreren ja in Frankreich in diesem Jahr.
Es gab Winzer-Suizide.
So eine ganze Reihe von Leuten, die eigentlich sehr bekannte Weingüter hatten. Und der eine war eben Laurent Vallée, der hat das Weingut Grange de Père gegründet. Eines der auch wirklich angesagtesten Weingüter da unten. Aber irgendwas hat nicht mehr funktioniert da. Ja. Ich weiß jetzt nicht im Einzelnen, ich glaube, hatte ich in der letzten Sendung, glaube ich, auch schon mal angesprochen, Dominique Belloire aus den Savoyen zum Beispiel, auch ein sehr anerkannter Winzer, hat sich auch das Leben genommen, Pascal Clairet, Domaine de la Tonnelle im Jura auch. Und ich weiß das natürlich jetzt nicht im Einzelfall, aber es gibt eben schon, also ich meine, dieser Job ist nicht einfach, selbst für ein angesagtes Weingut nicht, weil du brauchst immer eine gute Kapitaldecke letztlich. Du musst immer mehr Ausfälle verkraften durch Extremwetter natürlich, ne? Wenn du dann eben im Zweifelsfall dann noch zusätzlich leidest durch Abverkaufprobleme durch die Corona-Krise, dann kann es eben heikel werden. Ne? Also,
aber sich deswegen gleich das Leben zu nehmen, das ist so. Boah. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie verzweifelt jemand sein muss, um sich dann das Leben zu nehmen und nicht zu sagen, ach komm, ich schmeiß alles hin und werd Prinzessin oder was der Geier, irgendwas. Irgendwie, dass du überhaupt keinen Ausweg siehst, das finde ich immer völlig wahnsinnig eigentlich. Naja.
Ja, ich.
Währenddessen habe ich gesehen, es gibt den Matassa Blanc in der Magnum. Oh Gott. Ja, schade. Ja, kein Geld. Ich war in der Schweiz, ich habe kein Geld mehr für Wein. Das ist schrecklich.
Pontejour.
Ah, Pontejour.
Dritter Wein. Ja.
Dritte Flasche. Bouteille Trois. Troisième. Oh, ist der schwarz. Oh. Der ist dunkel. Boah, ist der dunkel.
Ja, das ist also jetzt
das finde ich jetzt nach dem letzten, also
der war ja auch schon dunkel ein bisschen.
Ja, aber nicht so, also der ist ja, kannst ja gar nicht durchgucken. Krass. Nee,
genau. Also das ist jetzt 50% Carignan, der auch schon recht viel Farbe hat, also das, was wir vorhin auch hatten, ne? Carignan, auch aus demselben Weinberg, also im Prinzip der Wein aber zu 50% Anteil und dann aber eben 50% Syrah und Syrah hatte eben nochmal.
Okay, Syrah ist Teer, ja.
Genau, Teer. Ist nochmal mehr Farbe.
Ja.
Und dieser Syrah kommt aus diesem Weinberg, den ich vorhin angesprochen hatte, nämlich der eigentlich total super gelegen ist, aber der eben diese 50% Fehlstöcke hatte.
Ja.
Und witzigerweise auch noch zu 50% und zwar gemischt, sozusagen als gemischter Satz, eben auch noch mit Roll, mit Vermentino, also mit einer weißen Rebsorte bepflanzt ist, witzigerweise. Genau. Und der kommt irgendwie von einem Weinberg mit viel Kalksteingeröll, etwas höher gelegen und der Carignan eben der tiefstgelegene Weinberg so in der im Tal sozusagen. Und auch hier wurde weitgehend entrappt, auch etwa beide Rebsorten mehr oder weniger 2 Wochen vergoren und dann eben über 15 Monate in gebrauchten Barriques ausgebaut. Also auch kein Holzgeschmack, sondern einfach nur eben die Vorteile der Mikrooxidation durch die Barriques genutzt, aber dann eben ungeschönt, unfiltriert, abgefüllt und eben auch mit nur einer ganz leichten Schwefelmenge, also 16 Milligramm, das ist sehr, sehr wenig. Ja. Schön.
Der hat so eine... Was ist denn das? Ich habe sogar schon in meinen Le Taster geschüttet.
Mhm. Also im Chat.
Tastingglas.
Geruch nach Kuhmist kann ich jetzt tatsächlich nicht nachvollziehen.
Nee, das war ein Troll.
Das müsste.
Also ja, das ist ja direkt, der ist ja direkt wieder aus dem Chat raus. Also, naja.
Ja, nee, das kommt ja ständig vor, dass man da irgendwie rein und rauskommt oder rauskommt.
Ja, aber nicht mit dem nicht mit einem Default-Nickname.
Ach so. Okay.
Sag mal, wie lange bist du denn schon im Internet?
Ja, da habe ich jetzt Kassis, hatte ich jetzt noch nicht drauf geachtet. Ja,
da ist irgendwas. Irgendwas dreckig, zuckriges. Ich komme nicht dahinter, doch. Milchschokolade. Nee.
Also man hat schon auch Holz noch.
Ja, ja, ja. Drin, und auch so Holz und Kräuter und Würz und Wurz. Ja, ja, aber ja, da ist noch was.
Ja, ja. Also ich hatte, als ich den das erste Mal im Glas hatte, hatte ich Schlehen. Das habe ich jetzt auch noch.
Schlehen.
Holunderbeeren. Dieses bisschen Cassis, was du vorhin meintest, hatte ich auch. Und ich hatte auch ein bisschen Rote Beete. Das habe ich jetzt gerade nicht im Glas, aber...
Rote Beete nicht. Holunderbeeren finde ich gut, aber mit Stängel. Also... Mhm.
Ja, ja, genau, das stimmt. Da ist ein bisschen Stängel mit drin, aber da ist auch noch so was Fluffiges mit drin, wie so ein
Ja, das meine ich mit zuckrig, dreckig, also wie so eine.
Ja, mit so ein fluffiger Schokoladenteig, fast so ein bisschen wie Donauwelle oder sowas, ne? Also mit einer ganz leicht cremigen Note mit drin.
Ich hasse das. Mistwein.
Oder so eine Schwarzwälder Kirsch. Also dieser fluffige, dunkle Teig, finde ich, ist ja, da so ein bisschen mit drin. Nee? Du bist noch woanders.
Ich bin noch woanders. Kennst du so einen Holzscheit, wo noch Rinde drauf ist?
Mhm. Mhm.
Na, und Tabak.
Und Tabak, ja.
Vielleicht ist es auch einfach Tabak.
Hast du schon probiert?
Ist einfach eine Dose Larsens Classic.
Ja, super. Genau. Ach. Hast du das auch noch in der Nase, Larsens Classic?
Na,
das war ja irgendwie
unklar. Nee, nicht mehr wirklich. Also ich würde ihn nicht erkennen, glaube ich.
Okay. Ja. Aber das war ja mit das Geilste, was ich an Pfeifentabak geraucht habe.
Ja. Ja, das Schlimmste war, dass du dir irgendwann hast du dir mal einen 100%igen Latakia geholt. Das war ekelhaft.
Oh ja, das war schlimm,
ja.
Oh,
das ist ekelhaft.
Nee, das konnte ich auch nicht rauchen. Aber das habe ich auch noch in der Nase und es gibt ja auch Weine, die manchmal danach riechen. Also nicht nach dem Rauch vom Latakia, sondern wenn man die Tüte halt aufmacht und diesen Tabak eben einatmet. Ja. Ich finde es auch am Gaumen total geil. Ich finde es ein total schöner Wein.
Das ist ein großer Wein. Ja.
Das ist so stimmig. Das ist so
groß.
Saftig. Und
also,
das ist
ja,
so,
ja, ja.
Ja, das ist so schokoladig und dann diese saftige, reife, aber trotzdem nicht überreife Frucht mit drin.
Und wieder diese Brise, ne? Mhm. Wieder so eine Kälte dabei. Mhm. Boah, den würde ich ja gerne mal was weglegen, du.
Oh, das kann man, glaube ich, auch ganz gut machen.
Ja, würde ich auch denken. Aber
also die sind ja jetzt auch noch nicht übermäßig teuer. Also der kostet jetzt 20 Euro.
Ah, ja.
Ja, der Röki kam 15.
Der riecht wie ein Donut von Dunkin' Donuts schmeckt. Genau. So eine, so eine
Zuckerlasur, diese Schoko.
Ja,
Schoko,
so. Ja, okay. Ja. Feuchtes Buchenholz. Ich kann Hölzer unterscheiden, muss ich auch noch lernen.
Buchenholz, gut, da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Aber.
Griffige Tannine, ja, die Tannine gefallen sogar mir. Also das ist richtig, richtig geil. Und man rechnet nicht damit, wenn man es riecht. Also das ist
alle drei Weine sind jetzt, also ich finde den Geruch schön, aber er ist jetzt, aber er verrät nicht, was am Gaumen kommt. So.
Boah, der ist geil. Und du weißt, was das heißt, wenn ich das über einen Rotwein sage.
Ja, ja.
Puh.
Ja, es macht Spaß. Mhm. Es ist echt schön.
Wie schnell der in der Nase verschwindet und wie der dann knallt hinterher, das ist echt geil.
Ja, ist auch. Ich finde auch diese Frucht, die ist so präsent. Saftig und da sind noch so viele Nuancen mit drin, als wäre die gerade so aufgeknackt worden, weißt du?
Ja.
Wie so Schwarzkirschen, die du im Mund zerbeißt und dann läuft der irgendwie, aber super reif und dann läuft der aber der Saft irgendwie
aus weiße aus dem Mund T-Shirt sozusagen, und dann ne,
genau.
Den Salat.
Ja. Und dann hast du aber auch von der Schale hast du noch sozusagen das diesen leicht anderen Geschmack mit dabei und das ist alles irgendwie drin. Ja, kann man mal machen.
Sehr geil.
Gibt noch mal eine andere Tiefe der Syrah.
Irre, ja, super. Also und das ist der wievielte Jahrgang? Der erste? 2019 dürfte dann der erste sein.
Pointe Jours müsste fast der erste Jahrgang sein, ja.
Geil.
Ja. Ich glaube schon.
Das ist so ein bisschen wie dieses White Stripes Gitarrenriff. Du machst irgendwas, so das Erste, was du machst, ist so geil, du kannst halt danach eigentlich nur noch verlieren. Also jetzt würde ich gerne mal wissen, was er daraus in Zukunft macht.
Mhm. Das soll man verfolgen.
Wir brauchen einen Sendungsfork. Flaschenwiedervorlage. Oder irgendwann trinken wir jede Woche Anfang des Monats die neuen Sachen und dann jede Woche die Sachen, die wir nochmal probieren müssen, weil wir gesagt haben, wir müssen die nochmal probieren. Ah, super. Jetzt gucke ich mir den Weißen nochmal an.
Mhm. Ja, nochmal.
Ich Der hat einen Flint dazu gekriegt und zwar so richtig kräftig.
Echt?
Den habe ich vorher nicht gemerkt. Du hättest mal deinen Weinladen behalten müssen. Da hätten wir echt jede Woche eine Sendung machen können.
Stimmt. Was? Habe ich jetzt auch in der Nase.
Flint, ne?
Irgendwie das mit dem Laden nicht, aber mit dieser flintigen Note, die habe ich jetzt auch so ein bisschen drin.
Ein bisschen? Witzig. Ich finde das richtig, richtig kräftig.
Ja, hat es jetzt ein bisschen schwerer nach dem letzten, aber es ist schön.
Ich wollte gerade sagen, also der kann gut dagegen anstinken immer noch.
Ja, der wirkt jetzt ein bisschen floraler sogar als vorher.
Da hast du aber mal ein echt schönes Paket gepackt. Wie bist du auf den gekommen?
Tatsächlich habe ich das Ganze für Van Naturel auch betextet. Also, ja. Genau. Also das ist so eine Van Naturel Entdeckung. Also ich hatte das schon auch mitbekommen, dass er die Weine macht das von dem Projekt, aber dann habe ich von Van Naturel die Weine bekommen, um sie zu betexten und dachte, oh ja, das ist wirklich auch eine schöne Idee für die Sendung. Ja. Ja. Ist gut. Macht er gut.
Ja, sehr gut.
Also ich meine, das ist jetzt nicht, also es ist sein eigener erster Jahrgang oder zweiter Jahrgang, aber er hat halt schon noch viel Erfahrung.
Okay, ja.
Und er hat halt in der Ecke selber halt auch schon gearbeitet. Ne?
Ja, ja.
Ja, also jetzt nicht unbeleckt natürlich, das, ja. Aber trotzdem, das muss man ja auch, also so lange kennt er jetzt diese Weinberge auch noch nicht und das muss man trotzdem erstmal hinkriegen, finde ich ja. Sehr schön. Ja. Ja, fein. Ach so, ich wollte noch, genau, ich mach noch mal eine Werbung in eigener Sache, weil ich am 6.
Was?
Oktober mit dem Matthias Neske, mit dem habe ich letztes Jahr schon mal einen Podcast gemacht, dieses Jahr auch wieder einen mache, über Lirac. Lirac ist, das passt eigentlich ganz gut ins Konzept hier auch, weil es Südrhône ist, also so einer dieser Grü-Orte an der Südrhône, aber wahrscheinlich der unbekannteste von diesen ganzen. Also man kennt ja Châteauneuf-du-Pape und Vaccarat und Gigondas, aber Lirac ist vergleichsweise unbekannt, obwohl es früher eigentlich der bekannteste Ort war, also vor ein paar hundert Jahren. Und da habe ich irgendwie so ein Paket mit 4 Weinen zusammengestellt. 2 Rot, 1 Weiß, 1 Rosé. Und da sprechen wir am 6.10. drüber.
Ah.
Ja.
Was ich gerade habe, man kann jetzt sehr schön mit dem Weißen und dem Pont de Jure kann man sehr schön spielen. Nimm mal einen tiefen Zug, also in der Nase einen tiefen Zug Pont de Jure und trink ein Schlückchen. Und dann nimmst du dir nochmal den Weißen. Und dann sag mir mal, was das für eine Zitrusfrucht ist.
Huch, okay.
Das ist, also ich bin gerade sehr begeistert.
Also erst einen Schluck Pont de Jour.
Also genau, einfach mach mal einen Kopf mit Pont de Jour voll. Und dann riecht man den Weißen rein. Das ist wie Yuzu.
Ne? Muss ich gerade sagen, ja.
Yuzu. Unglaublich.
Witzig.
Wie spricht man Yuzu aus? Wo betont man Yuzu oder heißt es Yuzu?
Nee, Yuzu.
Yuzu.
Ja.
Wahnsinn.
Japanisch ist eigentlich sehr einfach auszusprechen. Nur, dass man das E halt auch als E ausspricht. Also wie, also man sagt halt nicht Seiko zu der Uhr, sondern Seiko.
Seiko, ah.
Seiko. Aber ansonsten ist es eigentlich recht einfach im Gegensatz zum Chinesischen halt.
Ja.
Was super, super kompliziert ist.
Ja, wahrscheinlich.
Ja.
Pont de Jour, ein bisschen wie brauner Tequila. Tequila.
Damit kenne ich mich jetzt nicht aus.
Ich mich auch nicht. Tequila ist irgendwie sowas, was ich überhaupt nicht.
Zimt, ah ja, ja, okay.
Zimt.
Ja, Zimt. So ein bisschen Zimtkirsche, ne?
Zimt.
Ja, also einhellige Meinung, glaube ich. 3 sehr schöne Weine.
Ja.
Das freut mich. Gebe ich weiter.
Wirklich 3 sehr schöne. Ja. Echt ein super Paket.
Ja.
Ja.
Ich auch. Ja, gut. Haben wir eigentlich schon einen Termin für Oktober? Nee, ne?
Nee.
Nö. Verdammt.
Also, weißt du.
Ach so, ich war ja noch im ich war ja in Rheinhessen. Also eigentlich war ich 4 Tage in, genau, ich war 4 Tage in Wiesbaden. Ich habe ja, also wer das Blog verfolgt, hat es natürlich mitbekommen, weil ich habe extrem viel über die großen Gewächse aus Deutschland gesprochen, weil ich die halt 4 Tage verkostet habe.
Wie viele Weine insgesamt?
Also es waren 430 angestellt und ich habe etwa 350 geschafft, glaube ich. Ja, also ich bin halt Samstag hingefahren, da war ich eingeladen vom VDP Rheingau, also der VDP, der Verband der Prädikatswinzer, hat ja immer auch so Unterabteilungen in den einzelnen Regionen und da nun mal diese Vorpremiere der großen Gewächse, so heißt sie offiziell, wo eben so Leute wie ich, Journalisten, Händler und so weiter eingeladen sind, um die zu probieren, bevor sie offiziell verkauft werden dürfen. Die dürfen nämlich erst ab 1. September verkauft werden. So. Dann geht's am Tag vorher, lädt der VDP Rheingau ein, irgendwie zu einer kleinen Tour. Und da haben wir dann im Schloss Vollraths, das ist ja so eines der ganz klassischen Weingüter auch da, ne, haben wir eben schon mal die Rheingau großen Gewächse probiert. Das war ganz gut, weil die muss ich dann in den nächsten 3 Tagen nicht mehr machen, weil ich versuche immer doch den Weinen recht viel Zeit zu geben und dann schafft man das mit diesen 430 Weinen an 3 Tagen einfach nicht. Das ist einfach, also für mich ist das nicht zu schaffen und dann muss ich immer gucken, was mache ich jetzt, was mache ich nicht. In diesem Fall habe ich halt zum Beispiel die Weißburgunder ausgelassen, die mich auch nicht wirklich großartig interessieren als Weine. Und ich habe so den bisschen was von der Terrassenmosel, also wo Clemens Busch und Heimann Löwenstein und so weiter, Knebel, also eigentlich nur Knebel, Heimann Löwenstein und Busch ihre Weine machen. Und alles, was darüber kommt, dann Mittelmosel, Saar und Ruwer, habe ich diesmal ausgelassen. Und den Rest habe ich aber weitgehend geschafft und dann darüber geschrieben, genau. Und danach bin ich noch ins Rheingau gefahren und habe noch ein paar Weingüter besucht und ein paar Podcasts aufgenommen. Ja, den ersten gibt's auch schon, der ist mit Simone Adams. Was irgendwie, ja, ein bisschen schade ist, weil eigentlich ist das ein total schöner Podcast. Also, weil man ihr auch total gut zuhören kann, finde ich. Und dann ist die aber, die hat eigentlich einen Doktor gemacht in Önologie in Geisenheim. Und die ist aber jetzt auch irgendwie, kann man auch.
Ja, ich frage mich nur gerade, machen das viele oder machen viele so, ganz zack, kommen hier studieren, irgendwie jedes Wochenende besoffen? Raus und Wein machen, weil das ist ja eigentlich so, zumindest alle, von denen ich gehört habe, dass sie in Geisenheim waren, mit denen ich selber gesprochen habe, und gesagt, ja, ich glaube, in der ganzen Zeit in Geisenheim war ich 2 Wochenende nicht betrunken und jetzt mache ich Wein.
Nee, die wollte eigentlich eher so eine wissenschaftliche Karriere machen da und dann ist aber ihr Vater recht früh gestorben und dann hat die halt das Weingut übernommen. Aha. Und hat sie zwar ihren Doktor noch gemacht, schon während sie das Weingut übernommen hat, aber eben sich dann fürs Weingut entschieden. Und ist aber jetzt eben, wir fingen halt irgendwie so unvermittelt an mit Lichtwasser, was irgendwie eine andere Umschreibung von Ganderwasser ist und so.
Oh, bitte.
Und ja, genau. Und da bin ich irgendwie so ein bisschen zu passiv geblieben. Ich hatte mich damit noch nie so richtig beschäftigt und das ist ein bisschen schade. Also es war, ja, bisschen doof.
Ja, und was willst du dann auch? Das ist, du hast ja dann auch immer, man ist ja dann auch immer in so einem Dilemma. Du sprichst mit den Leuten, du willst die halt auch nicht in die Ecke stellen. Du bist, letztendlich bist du dankbar, dass sie mit dir sprechen. Das ist ja nicht so, dass du sagst, guten Tag, ich würde gerne ein kritisches Interview über ihren Wein mit ihnen machen.
Nee.
Und das also
ich will die ja nicht desavouieren,
glaube ich. Das ist so das Problem.
Genau. Aber ich war auch so ein bisschen perplex, ehrlich gesagt, weil sie halt eigentlich aus so einer wissenschaftlichen Anschauung kommt und eben, ich konnte auch verstehen, bis zu dem Punkt, dass sie sich mit sozusagen mit Biodynamie beschäftigt, in der Form, wie man es eben im Weinberg einsetzt. Das konnte ich auch alles nachvollziehen und dann kam aber eben dieser, ja.
Das ist das.
Dann wurde es halt esoterisch und dann konnte ich es irgendwie nicht mehr nachvollziehen, wie man das dann alles unter einen Hut bekommt. Aber
ja, das ist das Problem, was ich ja vor Jahren schon mal formuliert habe. Wenn du bereit bist, den einen Scheiß zu glauben, bist du irgendwann auch bereit, jeden anderen Scheiß zu glauben, weil dir, wenn du einmal damit anfängst, egal was es ist, geht dir der Maßstab verloren, Sinn von Unsinn zu scheiden. Das ist das große Problem. Und da kannst du Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin sein, so viel du willst. Da ist niemand vor gefeit. Das ist so ein bisschen das Problem. Also das ist schade. Ich kenne das ja auch. Ich meine, ich habe ja auch bisweilen Auftragsproduktionen, wo ich dann bei irgendwelchen Leuten sitze, die mir ich hatte eine unfassbar freundliche, nette, wirklich tolle Frau, so eine Kräutertante war das. Die hat einen Unsinn erzählt. Aber was willst du denn machen? Ne? Und für sie hat es ja dann auch funktioniert in dem Moment. Du kannst ja auch nicht hingehen und sagen, ja komm, jetzt erkläre ich dir das mal, Baby. Weil erstens ist es eine Unverschämtheit, zweitens nutzt es ja auch nichts. Ja. Also du drehst da ja niemanden um. Also in der Position sind wir ja gar nicht. Ja. Ist schwierig, ja. Ist wirklich schwierig. Darum mache ich mich auch so gerne über Demeter lustig. In der Hoffnung, dass die Leute, die noch nicht verstanden haben, was Demeter tatsächlich ist, in der Hoffnung, dass die Leute dann vielleicht irgendwann mal ans Nachdenken kommen. Aber mehr als kleine Sticheleien kannst du überhaupt nicht machen. Anders geht's gar nicht. Also das,
Ich finde, es lohnt sich trotzdem, weil es ist, wie gesagt, es ist die Frau ist total, total sympathisch. Ja, ich mag sie sehr gerne, sie macht tolle Weine, sie erzählt auch ganz viele interessante Sachen. Man muss vielleicht einfach einen Teil sozusagen sich ein bisschen ausblenden, aber danach wird es wieder interessant. Und ich finde ihre Überlegungen auch total nachvollziehbar, was sie so über den Weinberg denkt. Ich habe zum Beispiel nie darüber nachgedacht, dass die hatten aufgelassenen Weinberg übernommen. Aufgelassen heißt, dass er nicht mehr bearbeitet wurde lange Zeit. Und also der war einfach der lag brach. So. Und die haben versucht, so vorsichtig wie möglich alles, was da so rumgewachsen ist, dann eben Reben rauszunehmen. Aber ansonsten sozusagen die Krume so zu belassen, wie sie ist. Und zu versuchen, eigentlich diese Weinberge auch gar nicht mehr zu pflügen, wenn es irgendwie geht. Mhm. Gar nicht mehr aufzureißen, weil sie halt sagt, im Prinzip ist die Rebe ist ja eigentlich eine Schlingpflanze, die aus dem Wald kommt. Und irgendwie kommt es ihr komisch vor, dass man den Boden von einem Weinberg eigentlich so beackert wie einen Boden, auf dem Mais oder Weizen wächst, und nicht so, wie man einen Waldboden bearbeiten würde. Und das finde das, also die Idee habe ich noch nie gehabt, aber find ich ganz spannend. So wie ich von diesem japanischen Reisbauern erzählt habe, der recht bekannt geworden ist, der auch gesagt hat, müsste man mal ausprobieren, eben Reis trocken zu pflanzen und im Prinzip den Boden zu belassen, wie er ist. Und damit ja sehr erfolgreich geworden ist.
Ja.
Ja,
also. Ja, und das, ja. Da kannst du, ja. Hm? Es ist halt so tragisch, dass da so gute Ideen dann immer mit so einem komischen pseudoreligiösen Überbau versehen werden müssen, weil ich weiß gar nicht warum. Vielleicht verarbeitet es sich nicht leicht genug. Also vielleicht ist es nicht dramatisch genug. Einfach sagen, hey, wir lassen das jetzt einfach so, wie es ist, weil es cool, wie es ist. Sondern vielleicht muss man da so eine Dramatik reinbringen, um das irgendwie zu erzählen. Ich habe jetzt gerade auf Twitter einen sehr schönen Thread gesehen, auch von jemandem, von einem Demeter-Bauern.
Ja.
Der sagt, der geschrieben hat, ich vergrabe Kackhörnchen, aber wenn ich das nicht mache, verliere ich meine Zertifizierung und dann geht mein Betrieb pleite. Mhm. Und das finde ich ganz interessant. Der hat halt gesagt, du kannst, selbst wenn du Bioland machst, kannst du nicht solche Preise nehmen, wie du bei Demeter nehmen kannst. Und wenn ich nicht diese Preise nehme, gehe ich pleite. Das ist halt ein sehr, sehr tragisches System letztlich.
Mhm.
Naja. So. Achso, nee, wir haben noch gar keinen Termin für Oktober. Sollen wir den jetzt Coram Publico
machen? Ah, nö, nicht? Machen wir.
Okay, machen wir morgen. Unter uns aus, Freundchen. Ja, genau. Ja, dann war's das jetzt. Vielen Dank, Christoph.
Vielen Dank, Holger.
Vielen Dank, Chat, fürs Mitspielen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch, und das hat man sich eigentlich vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze, alle Fischer kennen ihn. Und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, ein Turbot, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Pfund, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Pfund pro Portion. Das war ein Baby-Turbot, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 vor einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.